Deutschlandfunk Interview.
Monatelang wurde diskutiert und am Ende hat sich die Ampel doch durchgerungen, das BAföG für Studierende zu erhöhen. Am Vormittag wurde die Reform vom Bundestag durchgewunken. Am Telefon ist jetzt Stefan Grob, Sprecher und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Guten Morgen, Herr Grob.
Hallo, Herr May.
Eine nochmalige BAföG-Erhöhung in diesen Zeiten knapper Kassen. Dazu die 1.000 Euro Startgeld für Studierende aus nicht so einkommensstarken Familien. Kann man da meckern?
Ja, man muss vielleicht auch meckern. Es wäre mehr drin gewesen. Also wir erinnern schon noch mal dran, dass der Bundestagshaushaltsausschuss der Bundesbildungsministerin 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, auch für eine Erhöhung der BAföG-Bedarfssätze. Da kommt jetzt ein bisschen was, 5% mehr. Aber wie auch im Beitrag zu Recht gesagt wurde, eigentlich nur auf Druck der beiden anderen Regierungsfraktionen, also SPD und Grüne, und auf Druck von Studierendenvertretungen und der Zivilgesellschaft. Und
was ja erstmal egal ist.
Zufrieden sein.
Was ja erstmal egal ist, ob es auf Druck zustande kommt oder nicht. Hauptsache, es ist zustande gekommen.
Ja. Dennoch werden jetzt von den 150 Millionen Euro, die eigentlich zur Verfügung stehen für mehr BAföG für Studierende, werden jetzt um den Dreh so 95 Millionen jetzt ausgeschöpft, also noch immer nicht der volle Betrag. Und man hätte sowohl bei den BAföG-Bedarfssätzen noch weiter hochgehen können, bei der BAföG-Wohnpauschale und auch bei den Freibeträgen, die letztlich darüber entscheiden, wie viele Studis überhaupt noch BAföG kriegen. Derzeit sind es nur 11%.
Mhm. Aber andererseits muss man ja auch sagen, dass das BAföG gerade erst erhöht wurde vor anderthalb Jahren. Also es ist jetzt schon die zweite Erhöhung in sehr kurzer Zeit.
Ja, andererseits ist auch die Inflation durch die Decke gegangen. Die Mieten in den Hochschulstädten gehen hoch. Und wie auch zu Recht angemerkt wurde, wenn Sie das BAföG vergleichen mit anderen staatlichen Leistungen, Wohngeld oder dem Bürgergeld, dann haben wir beim BAföG eben keine automatische Anpassung, keine regelmäßige Erhöhung an Preise, Mieten, Einkommen. Und das ist so ein Strukturdefizit des BAföGs, weshalb ich jetzt auch vorsichtig wäre zu sagen, das ist die größte BAföG-Reform ever. Mhm. Die steht leider immer noch aus.
Ist denn die Situation für Studierende in Deutschland wirklich so schlecht?
Gucken Sie auf die 22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden. Wir haben einfach eine Spreizung. Wir haben ein sehr differenziertes Bild. Wir haben am guten Ende der Skala so 20% der Studierenden, die haben mehr als 1.300 Euro zur Verfügung im Monat. Um die machen wir uns keine Sorgen. Wir haben am anderen Ende der Skala 37% der Studierenden, die müssen mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen. Das sind nochmal 60 Euro weniger als die Düsseldorfer Tabelle, 860 Euro, für einen Elternunterhalt vorgibt. Und diese 37%, um die machen wir uns Sorgen. Da ist es eng, die leben prekär. Und 11% kriegen BAföG. Das zeigt, das BAföG erreicht längst nicht mehr seine ureigene Zielgruppe, nämlich bedürftige Studierende. Weswegen wir jetzt auch mit dieser Reform, also wir können jetzt nicht in die Jubelgesänge einstimmen.
Wobei ein monatlicher BAföG-Höchstsatz von fast 1.000 Euro, das ist dann am Ende doch nicht allzu schlecht.
Das wirkt erstmal auf dem Papier nach sehr viel, aber nochmal, der BAföG-Grundbedarf, der steigt jetzt von 452 auf 475 Euro. Dann kommt noch die Wohnpauschale dazu, sage ich gleich noch was. Mhm. Und wenn Sie vergleichen, Düsseldorfer Tabelle sagt, 520 Euro wären nötig und beim Bürgergeld wird das Existenzminimum bei 563 Euro festgelegt. Das sind nochmal fast 100 Euro mehr als der neue, dann erhöhte BAföG-Grundbedarf. Und die Wohnpauschale steigt auf 380 Euro. Jetzt versuchen Sie aber mal in einer deutschen Hochschulstadt auf dem freien Wohnungsmarkt auch nur ein WG-Zimmer zu finden für 380 Euro. Ist so gut wie unmöglich. Es gibt Studien, die sagen, Moses Mendelssohn Institut, andere, der durchschnittliche WG-Preis liegt ungefähr bei 480 Euro, in München bei 760. Das zeigt einfach, das mag erstmal auf dem Papier nach viel aussehen, wenn Sie es in Relation setzen zu den Mieten und zu den Preisen draußen, dann relativiert sich das wieder.
Ja, die Frage ist nur, ob die Politik das alles dann für die Studierenden und Studierenden abfedern kann, weil es zu wenig Wohnungen in einigen Metropolen gibt.
Ja, das ist ein Strukturproblem, das beklagen wir seit, glaube ich, 3 Jahrzehnten. Es gibt inzwischen auch, nicht vom Bundesbildungsministerium, aber vom Bundeswohnenministerium, von Frau Ministerin Clara Geiwitz, vergangenes Jahr ein neu aufgelegtes großes Programm, Bund-Länder-Programm Junges Wohnen, alleine unterfüttert mit einem Bundesförderanteil von 1,5 Milliarden. Darüber freuen wir uns. Das wird auch mittel- und langfristig hoffentlich etwas für Abhilfe schaffen. Und jetzt wird aber nachgeholt, was man eben die Jahrzehnte vorher versäumt hat. Der Studierendenwohnheimbau lag, ich sag mal, bis zu diesem Programm allein in der Verantwortung der Länder. Die konnten das alle nicht stemmen oder haben sehr wenig gemacht. Jetzt ist endlich der Bund wieder eingestiegen. Das ist ein gutes, wichtiges Signal, aber man muss beides tun, das BAföG stärken und eben solche Programme auflegen.
Aber Herr Grupp, wenn wir gerade alle Abstriche machen müssen. Sie kennen natürlich die Diskussion über die Beibehaltung der Schuldenbremse.
Ja, klar.
Wir wollen ausgeglichenen Haushalt haben oder die Bundesregierung will einen ausgeglichenen Haushalt haben, die Opposition auch. Wir haben eben diese Diskussion, wie wir die gewaltigen Zukunftsinvestitionen stemmen können, die da auf uns zukommen. Warum sollen nicht dann auch Studierende ihren Beitrag dazu leisten?
Naja, das tun sie ja längst. Studierende sind genau die Menschen, die wir in Zukunft brauchen, um diese gewaltigen Transformationsleistungen auch intellektuell leisten zu können. Und nochmal, da gibt es ein Fachgremium des Deutschen Bundestags, der Haushaltsausschuss, der sagt, trotz schwierigster Kassenlage, angesichts all dessen, was Sie jetzt schildern, geben wir euch 150 Millionen, um beim BAföG noch etwas draufzusatteln. Und das Ministerium, das fürs BAföG zuständige, verantwortliche Ministerium geht hin und nutzt diesen Spielraum nicht aus. Also das ist für uns unverständlich. Und nochmal, BAföG ist eine Investition in kluge Köpfe, in talentierte Menschen, in zukünftige KI-Expertinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen, die wir händeringend brauchen. Und dann zu sagen, da nehme ich nicht mal die Kohle in die Hand, die mir eigentlich da zur Verfügung steht, das verstehen wir nicht.
Ja, aber wir brauchen natürlich Investitionen in ganz viele Sachen gerade und wir haben natürlich zu wenig Geld und wir wissen aus allen Erhebungen, dass ein Studium statistisch dazu führt, dass man später mehr, signifikant mehr verdient. Ja. Studenten sind also, wenn Sie so wollen, die starken Schultern von morgen. Warum kann man denen nichts abverlangen?
Naja, also Studenten, Studierenden wird in Deutschland schon genug abverlangt. Und nochmal, es geht ja nicht darum, allen Studierenden staatliche Leistungen zu geben. Ich erinnere Sie an die Zahlen von vorhin. Wir haben bei der sozialen wirtschaftlichen Lage Studierende, denen geht's gut. Aber wir machen uns Sorgen um die knapp bei Kasse sind, die von der Inflation belastet sind, die mit den Mieten nicht hinterherkommen. Und das Letzte, was wir uns leisten können, Herr May, sind Studienabbrüche aus Geldmangel. Und dafür genau ist das BAföG da. Und ich will jetzt auch das BAföG nicht gegen andere Sozialleistungen oder staatliche Investitionen in die gewaltige Transformation, die vor uns steht, ausspielen. Aber nochmal, das Geld wäre ja da, warum wird es nicht genutzt? Und Sie haben schon recht, man kann auch Studierenden was abverlangen, aber doch nicht denen, die ohnehin super knapp bei Kasse sind.
Gibt es dazu Zahlen, wie viele Studienabbrüche es gibt, weil sich Menschen das Studium ganz dezidiert nicht mehr leisten können?
Die Zahlen sind leider furchtbar alt. Ja. Da würden wir uns auch neuere Zahlen wünschen, aktuellere Zahlen. Wir haben noch so Abbruchzahlen 20-25%. Und Sie werden ahnen, wichtigster Studienabbruchgrund, mangelnde Finanzierung. Aber das sind Zahlen von Ende 90er, Anfang 2000er Jahre, mit denen kann man eigentlich nicht mehr so richtig argumentieren.
Viele sagen ja, dass man in Deutschland im Prinzip noch auf der Insel der Glückseligen lebt. Gerade wenn man beispielsweise die Studiengebühren vergleicht in Deutschland mit beispielsweise angelsächsischen Ländern, wie viel man da für ein Semester zahlt. Also es kommt schnell immer der Fingerzeig, Studierende in Deutschland, die jammern eigentlich auf ziemlich hohem Niveau.
Also ich glaube, Studierende jammern überhaupt nicht. Die studieren, die haben auch mit Bachelor-Master-Studiengängen gut zu tun. Und nochmal, der Vergleich mit USA oder Großbritannien, den kann man anstellen. Dann reden wir aber auch über Verschuldungen und Verschuldungshöhen. 50, 60.000 Dollar und noch viel mehr. Das ist in den USA zu so einem riesigen Strukturproblem geworden, nämlich für die verschuldeten Familien der studierenden Kinder, dass Joe Biden es zum Wahlkampfthema gemacht hat. Und jetzt zu sagen, oh, super, wir wollen jetzt aber auch Schulden und Studiengebühren, das halten wir für den komplett falschen Weg. Bildung und Hochschulbildung ist immer noch eine staatliche Aufgabe, eine staatliche Verantwortung. Und für Deutschland ist es ein Wettbewerbsvorteil, keine, so gut wie keine Studiengebühren zu haben, zumindest an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen. Und den sollten wir weiter nutzen. Ja. Und also der Fingerzeiger auf die USA, sorry, also da würde ich sagen, bloß nicht.
Okay, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Sie haben es ja auch gerade im Beitrag gehört. In Deutschland ist die Verschuldungsobergrenze, also was man zurückzahlen muss, bei 10.000 Euro. Ist das ein Preis, den man Studenten abverlangen kann?
Dieser BAföG-Darlehensanteil von 10.010 Euro, da gelten absolut sozialverträgliche Rückzahlungsmodalitäten frühestens 5 Jahre nach dem Studienabschluss. Wir wissen aber aus Studien, dass selbst so ein Darlehensanteil genau die Zielgruppe, nämlich junge Menschen aus bildungsfernen, aus ärmeren Haushalten, immer noch abschreckt. Und jetzt zu sagen, alle müssen ein Opfer bringen und ja, die Studierenden auch. Wir müssen uns genau um solche Menschen bemühen. In armen Familien ist eine große Verschuldungsaversion. Die wollen sich für Bildung, auch für Hochschulbildung, auf keinen Fall verschulden, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Und wir sagen, ganz weg mit dem BAföG-Darlehensanteil, auch wenn der noch so sozialverträglich ausgestaltet ist. Aber das schreckt immer noch junge Menschen und ihre Eltern ab. Das sind kulturelle, soziokulturelle Gründe, aber das müssen wir ernst nehmen. Also weg damit.
Der Bundestag hat eine Erhöhung des BAföGs für Studierende beschlossen. Aus Sicht von Stefan Grob vom Deutschen Studierendenwerk ist die aber nicht hoch genug, reicht es nicht. Herr Grob, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr May.